Ja, guten Tag zusammen. Wir haben unsere vorletzte Vorlesung vor den Ferien. Und ich würde gerne, mit einer organisatorischen Frage anfangen oder Mitteilung vielleicht. Wir werden vor den Ferien, noch also nächste Sitzung, werde ich so ein kleines Kompendium vielleicht hochladen, das alle Fragen beinhalten wird, die tatsächlich klausurrelevant sind. Ich habe zwar Anfang dieser Vorlesung angekündigt, dass der Satz klausurrelevant und die Beschreibung klausurrelevant sehr selten fallen wird. Das liegt aber jetzt an mir, weil ich nicht viel von den Prüfungen halte in den Geisteswissenschaften, auch nicht viel von den Noten. Aber das ist jetzt meine Einstellung und bin in der Minderheit damit. Ich weiß, wie wichtig das ist. Wir haben mit den Tutoren letzte Woche getroffen und über eure Ängste und Nöte und Fragen gesprochen. Und da kam es raus, dass man doch vielleicht etwas ruhigeren Schlaf hätte, wenn man in den Ferien wüsste, was in der Klausur noch vorkommt oder kommt. Und ich werde so ein kleines Kompendium oder kleine Beschreibung nochmal hochladen. Was wir aber in dieser Richtung noch expliziter machen, das ist die vorletzte Woche, die ganze Sitzung ist der Klausurvorbereitung gewidmet. Ja? Ich habe zwar einerseits gesagt, Klausur werte ich nicht so hoch, allerdings diese Klausurvorbereitung beinhaltet nicht nur die Diskussion darüber, welche eigentliche, das ist irgendwie falsch, glaube ich. Genau, das beinhaltet nicht die Diskussion darüber, wie die Fragestellung aussieht, was nochmal theoretisch oder praktisch vorkommt, sondern ich versuche mit euch zusammen zu überlegen, wie wird in der Hochschule benotet. Ja? Es ist ein bisschen anders als in der Schule. Und welche Kriterien gelten bei der Benotung? Und wir spielen auch während der Prüfung ein Spiel. Ihr werdet euch selbst benoten. Also wenn ihr Klausur geschrieben habt, am Ende steht, benoten Sie sich selbst. Und ja, schön, oder? Keine Angst, das spielt keine Rolle. Der Trick dahinter ist einfach, um zu sehen, ob die Kriterien der Benotung deutlich und klar geworden sind, die wir in dieser vorletzten Sitzung besprechen. Das heißt, ich zeige euch alle Kriterien sehr transparent, wann bekommt man welche Note. Und das ist für empirische Sprachwissenschaft, ich würde sagen, schon mal ein Standard. Das heißt, während des ganzen Studiums werdet ihr wissen, wo liege ich eigentlich, wenn ich nach meinetwegen 45 Minuten, wenn die Klausur 90 Minuten dauert, wo liege ich jetzt? Und bisher, abgesehen von kleinen Ausnahmen oder wenigen Ausnahmen, waren alle selbstbenotete Punkte oder Noten sehr ähnlich dem, was ich tatsächlich auch gegeben habe. Und das ist gut. Das schafft Zufriedenheit. Auch wenn man 4 bekommen hat, weiß man noch warum. Ja. Und wir machen uns in der letzten Sitzung auch Gedanken darüber. Also ich möchte euch so ein bisschen, was das angeht, ein bisschen Angst wegnehmen. Alle technische, infrastrukturelle, auch benotungstechnische Fragen werden bis zum letzten Punkt geklärt. Und das, was übrig bleibt, ist die Kompetenz. Und da seid ihr tatsächlich allein und das müsst ihr selber abrufen. Aber Klausurangst aus der technischen Perspektive wird auf das Minimum reduziert. Deswegen möchte ich auch im Vorfeld zu Ferien jetzt auch sagen, dass das relativ einfach ist, sofern man möglichst meisten Sitzungen hier mitgesessen, gehört hat oder auch E-Lectures gesehen hat und ganz wichtig in den Tutorien gegangen ist und mitgearbeitet hat. Insofern wird das kein Problem sein. Aber das Kompendium werde ich noch wahrscheinlich, wenn wir nächste Sitzung haben, der Semantik und ich muss jetzt sehen, wie weit wir da kommen und dann werde ich so ein Kompendium tatsächlich bis Semantik hochladen. Hier sitzen noch ganz sicher die Nebenfachstudierenden, die auch Nebenfachklausur schreiben. Ganz kurz vor Hand hoch, wer sind das? Okay. Es kam die Frage auf, wie weit, wenn ihr jetzt zum Beispiel in ein Tutorial reingehen würdet, wie weit nützt das euch? Und an der Stelle verrate ich, es ist sehr leicht zu verstehen, wie die Klausur für euch konstruiert ist. Die Klausur für euch ist ab Syntax abwärts. Also Syntaxteil, Semantikteil, Pragmatikteil, Korpuslinguistikteil ist identisch dem, was wir hier besprechen. Ich bekomme zwei thematische Blöcke, einmal von Frau Gollmann, die Phonetik- und Phonologieveranstaltungen leitet, und einmal von Frau Schmidt, die Morphologie-Teil leitet. Deswegen, es ist ratsam, wenn die Nebenfachstudierenden auch mal in den beiden Tutorien mal reinschauen und gucken, okay, wie wird dort meinetwegen transkribiert, welche phonologische Prozesse bespricht Frau Gollmann oder wie sieht es bei Frau Schmidt aus, welche Themen sind dort maßgeblich. Also ich bekomme einfach die Teile von denen und schicke auch zur Korrektur auch den zurück. Insofern setzt sich diese Klausur aus drei Teilen zusammen. Einmal das, was Frau Gollmann mir schickt, Frau Schmidt und die Teile, die wir hier mit Hauptfachstudierenden zusammenstellen. Und wie ich sagte, das sind Themen Syntax. Also zu diesen Themen lohnt es sich, die Tutorien hier zu besuchen. Semantik, linguistische Pragmatik. Dann haben wir Korpuslinguistik als die letzte Sitzung. Und das war's. Also diese vier Themen werden aus dieser Veranstaltung kommen. Die meisten Punkte hat man zu gewinnen oder zu verlieren zum Thema Syntax. Morphosyntax und Syntax. Das sind die voluminöseste Aufgaben in der Klausur. Ich habe jetzt zu viel über Klausur gesprochen, wollte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, aber Kompendium vor Ferien auf jeden Fall und Klausurvorbereitungssitzung die vorletzte Woche, das muss, wann ist das? Genau, hier am 2. Am 9. schreiben wir die Klausur und am 2. Februar ist die Klausurvorbereitungssitzung, deswegen vielleicht sagt euren Kommilitoninnen und Kommilitonen, wenn die jetzt die ganze Zeit hier nicht gewesen sind, es lohnt sich auf jeden Fall am 2. Februar hier zu bleiben. Okay, jetzt kommen wir zu unseren kleinen Fragen. Gut, dann kommen wir jetzt dazu, was wir heute besprechen. Es ist hier ein Thema hochgeladen, ein Text hier hochgeladen von Lucien Tinier, Grundzüge der strukturellen Syntax. Ich habe das jetzt so genannt, so ganz heißt das jetzt nicht, in dem Band, wo das veröffentlicht wurde, ist es nicht unbedingt der Originaltitel. Der Originaltitel heißt Valenztheorie, aber ich wollte euch jetzt nicht verwirren und deswegen heißt das Grundzüge der strukturellen Syntax. Diese Überlegung geht auf die Beschreibung zurück, die wir in der letzten Sitzung, zumindest aus meiner Perspektive, versucht relativ im Vordergrund zu beschreiben. Wir haben gesagt, wenn wir einen Satz, eine syntaktische Struktur wahrnehmen, dann liegt auf der Oberfläche eine sehr prägnante Eigenschaft der Sätze, die Linearität. Ja, das Wort Linearität ist gefallen und wir haben gesagt, ja, das ist räumlich linear, wenn wir das als Schriftsprache verwenden und das ist zeitlich linear, weil wir nicht ein Wort nach dem anderen Wort aussprechen und nicht alle zeitgleich. Also es ist Linearität in beiden Dimensionen geartet. Wir haben aber gesagt, das ist das, was jeder Laie sehen könnte, ohne großartige Analyse. Wofür aber wir die syntaktische Analyse brauchen, ist die Struktur, die dahinter steckt. Und diese Struktur haben wir als hierarchisch beschrieben. Das heißt, hinter der linearen Struktur des Satzes steckt eine hierarchische Struktur. Und Hierarchie bedeutet, dass etwas ist hypo und hyper. Also etwas ist übergeordnet, untergeordnet, nebengeordnet und so weiter. Und diese Unterüberordnung impliziert auch verschiedene Status von übergeordneten und untergeordneten Punkten. Wir haben sogar die Knotenpunkte genannt. Aber ich möchte trotzdem nochmal die Vorstellung von Linearität und Hierarchie nochmal etwas vertiefen. Wenn ich jetzt einen Satz schreibe, zum Beispiel, Werner läuft schnell, dann habe ich tatsächlich diese Linearität einerseits und diese Linearität, diese Nebeneinanderordnung beschreiben wir mit einem Begriff Syntagma und die Beziehungen, die auf diese lineare Ebene herrschen, auch syntagmatische Beziehungen. Und wir können auch vielleicht einen Satz umschreiben oder eine syntaktische Phrase, eine morphosyntaktische Phrase umschreiben und sagen, das ist eine syntagmatische Erscheinung oder darunter herrschen irgendwelche syntagmatische Beziehungen. Wir haben das nicht so explizit erwähnt, aber ganz sicher hat jeder von euch von Kongruenz gehört. Ja? KNG, Königskongruenz aus der Schule. Kasus, Numerus, Genus, Kongruenz. Ja? Übereinstimmung in den Kategorien. Das ist zum Beispiel eine der syntagmatischen Relationen. Ja? Man nennt auch übrigens Kongruenz, oder haben wir Afrikanisten hier sitzen? Die afrikanische Sprache im Schwerpunkt haben, haben wir nicht. In der Afrikanistik heißt das Konkordanz. Das ist auch eine syntagmatische Beziehung, die eben die Linearität oder die grammatische Korrektheit der Linearität begründet. Und es gibt eine sehr schöne Beschreibung, dass man Kongruenz oder diese syntagmatische Beziehung auch als Betriebssystem der Syntax beschreibt. Ja? Also die Wichtigkeit ist sehr, sehr schön gezeigt, wie wichtig diese syntagmatische, korrekte syntagmatische Beziehungen sind. Betriebssystem der Syntax. So wie Windows oder keine Ahnung, bei Mac. Also das, was das Motor quasi eines Syntagmas ist, sind die syntagmatischen Beziehungen, nämlich als Kongruenz oder in den Sprachen, die grammatische Kategorien wie Klasskategorien haben, also etwas auf nicht so abstrakt, sondern eher auf semantische. In den afrikanischen Sprachen sind das menschlich oder nach Gender getrennt oder Güter zum Beispiel oder Güter an sich, die zählbar, nicht zählbar sind. All das hat explizite Markierung und wenn so ein Glied in diesem Syntagma auftaucht, wird diese Markierung homogen weitergereicht. Es wird komplettes Paradigma aufgefahren und eben diese Übereinstimmung innerhalb einer Klasse heißt das Konkordanz. So wie Kongruenz, Übereinstimmung in den grammatischen Kategorien bedeutet, die zwei Syntagma-Mitglieder miteinander teilen. Aber das ist etwas, was man in der Syntaxveranstaltung noch im fünften Fachsemester etwas expliziter bespricht. Worauf ich hin wollte, war einfach darauf hinzudeuten, was dieses Syntagma eigentlich zusammenhält. Und das sind die Relationen, die da drunter herrschen. Ich könnte aber, erinnert euch, ich habe hier so einen einarmigen Bandit als Sinnbild für diese eine Art der Beziehung, als wir Wortarten besprochen haben, hier projiziert. Das ist nichts anderes, wenn ich hier zum Beispiel ist, läuft schnell, Werner läuft schnell, Werner ist schnell, Werner, keine Ahnung was noch, denkt schnell. Alles Mögliche. Ja? Genau könnte ich auch schnelle setzen mit langsam, mit, keine Ahnung, ungewöhnlich, alles andere, alles, was dieselbe Wortartprägung, das ist Unwort, ne? Wortartprägung, alles, was dieselbe Wortartprägung hat, was auch schnell, und hier könnte ich läuft eben besetzen mit allem, was dasselbe Wortartprägung hat, wie läuft, und Werner könnte ich auch mit demselben wortartprägenden Units oder Einheiten ersetzen. Dann sehen wir auf einmal, dass wir auch diese Art der Beziehung haben, und das sind die paradigmatische Beziehungen. So und so. Ja, das ist nochmal etwas vertiefend, das, was wir über die Linearität einerseits und Hierarchie dahinter, und den Punkt Hierarchie werden wir noch etwas vertiefen. Aber das ist die Vorstellung, mit der wir immer handeln, wenn wir vom Satz sprechen oder einen Satz analysieren, versuchen, einen Satz anzunehmen. Ja. Denkt bitte ganze Zeit daran, dass wenn Sie am Feld arbeiten, es ist nicht ratsam, das Grammatikbuch der Sprache vielleicht, das bereits fertig ist, für die Sprache zu nennen, sondern tatsächlich ohne gefertigten Rahmen an eine Sprache anzunehmen. Und da sieht man nichts anderes als Linearität. Und die Aufgabe ist einfach, bei einer dokumentierten Linearität, also bei der Dokumentierung von syntagmatischen Relationen, die paradigmatischen rauszubekommen. Ja, einfach rauszubekommen. Den Weg kann man ja jetzt auch selbst denken, indem man sagt, okay, wir erklären einfach, welche Wortartprägung haben die Worte in einem Syntagma, was sind die Merkmale dafür, sind sie vielleicht irgendwie formal erfassbar und wie konsequent ist diese formale Erfassung für diese Sprache und so weiter und so weiter. An der Stelle ist noch, ich mal auf der weitere Seite, was ich jetzt anschließend gerne zeigen möchte. Diese zwei Beziehungen, die wir ja eben auf zwei Dimensionen gepackt haben, setzen eine Fähigkeit voraus, die scheinbar wir Menschen sehr gut beherrschen, sobald wir eine Sprache beherrschen. Die erste Fähigkeit ist, also wir müssen jetzt in eine Reihe bilden. Ja? Was ist das? Was kann man als vorausgesetzt denken? Setzen die syntagmatischen Relationen die paradigmatischen voraus oder umgekehrt? Was verursacht das andere? Ja? Und dabei müssen wir an zwei Operationen denken, die uns helfen, syntagmatische Relationen herzustellen und paradigmatische Beziehungen herzustellen. Das ist einmal Selektion, ganz wichtig, und Kombination, auch ganz wichtig. Das sind scheinbar Teile unserer Sprachkompetenz. Scheinbar, weil, keine Ahnung, das kann vielleicht ein Neurolinguist sagen, das Empiriker, kann ich ja davon ausgehen, dass sowas gibt. Wir beherrschen scheinbar, wenn wir unsere Muttersprache sprechen, am besten zwei Regeln. Die Regeln der Selektion, und die Regeln der Selektion betreffen die paradigmatische Ebene. Wir haben eine Auswahl. Alles, was auf diesem langen Weg hier eine Sprache uns bittet, können wir selektieren. Ausgehend aus der Interaktion, ausgehend aus unserer kommunikativen Strategie, ausgehend aus dem, das, was wir zu sagen haben oder was wir mitzuteilen haben. Also Appell, Botschaft, was auch immer. Ja? Das ist eine Selektion, die uns erlaubt, hier etwas rauszunehmen. Wir haben etwas rausgenommen und wir haben an mehreren also Töpfen sozusagen, aus mehreren Wortartöpfen etwas rausselektiert. Die nächste Operation ist dann die Kombination. Und durch Kombination entsteht eben ein Syntagma, eine lineare Beziehung. Ja? Das ist ungefähr so vorzustellen, ich mag jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster legen, wenn ich irgendwelche kognitive Prozesse beschreibe, die jetzt empirisch und signifikant viel belegt worden sind. Aber scheinbar haben wir für diese Paradigmen in unserem mentalen Lexikon, wie das auch immer ausgeartet ist, tatsächlich sowas wie Netzwerk. Wir haben ein Netzwerk für Prädikative, alles was Zustand und eine Handlung ausdrückt. Wir haben scheinbar tatsächlich ein Netzwerk aus alles, was modifikativ werden kann, Adjektive, Quantifier, Numeralia und so weiter. Tatsächlich ein Netzwerk daraus. Wir haben auch ein Netzwerk aus Ding-Wörtern, aus Substantiven. Und die Selektion, die ich vorhin gesagt habe, betrifft tatsächlich diese Netzwerke. Und beim Sprechen, beim Performance, also das war alles Kompetenz, und bei Verwendung der Sprache, also performative Ebene der Sprache, scheinbar kombinieren wir nach den Regeln, die für die Sprache, in der wir kombinieren, als korrekt gelten. Ich weiß, das ist zu abstrakt, aber damit muss man umgehen. Wir müssen einfach hinter diese Linearität auch Hierarchie denken und bei dieser paradigmatische und syntagmatische Darstellung einfach zwei Operationen uns vorstellen. Diese Operationen sind eben kombinieren und selektieren. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile rausgekriegt, dass ich sehr vieles, was ich für sehr, sehr wichtig halte, nirgendwo schreibe. Das habe ich auch nirgendwo geschrieben. Und wenn ihr das nicht findet und nur hier irgendwie als E-Lecture aufgenommen, aufgezeichnet ist, das sollte schon mal ein Indiz dafür sein, dass das tatsächlich zu Basics gehört, die Vorstellung darüber. Und ich versuche auch solche Basics neutral von irgendwelchen Theorien aufzustellen, und versuche das mal unabhängig davon, für welche Theorie ihr dann später entscheidet und für welche Tradition, dass er trotzdem mit dieser Vorstellung relativ weit kommt bei der syntaktischen Analyse. Ein kleines Kontinuum darüber, wo wir in der letzten Sitzung bereits angefangen haben anzukommen. Wir haben mit der phonetischen bzw. physikalischen Seite der Sprache angefangen und da hat uns etwas interessiert, was Form und Inhalt miteinander auf der kleinsten Ebene verbindet, und das war ein Phonem. Wir haben gesagt, dass die Funktion von Phonemen ist die Unterscheidung der Bedeutung. Und das war irgendwie mit physikalischer Seite am Sprachlaut ausgedrückt. Wir hatten mehrere, ja, eine kleine Methodenbatterie aufgestellt, wie wir Phoneme rausbekommen. Denkt bitte an Minimalpaare zum Beispiel. Dann sind wir eine Stufe weitergegangen und haben gesagt, es gibt tatsächlich Clusterungen von solchen Phonemen, die nicht einfach Bedeutungen unterscheiden, sondern noch mehr tun, nämlich sie tragen auch die Bedeutungen. Und diese Bedeutungsebene haben wir zweierlei betrachtet. Konkrete, lexikalische, limitierte, eingeschränkte Bedeutungen und abstrakte, grammatische, funktionale Bedeutungen. Der Begriff Bedeutung ist etwas anders als in der Alltagssprache Bedeutung. Ja? Und dafür hatten wir Lexem, und dann habe ich einen Begriff vorgeschlagen, was nicht unbedingt jetzt Common Sense ist, aber trotzdem Lexem und Gramem als Konterpart quasi. Ja? Lexem hat auch eine Bedeutung, eingeschränkt, sprachextern, ja? Also bedeutet Dinge, die sprachextern auch Parallele haben sollen. Und Gramem ist eine sprachinterne, reduzierte, manchmal vielleicht nur ein einziges Element, hat aber trotzdem eine abstrakte Bedeutung, meinetwegen Kasus, Genus oder irgendwas auszudrücken, was sehr generell ist, also sehr allgemein ist. Dann sind wir einen Schritt weiter gegangen und dann haben wir gesagt, dass die lexikalischen Kategorien, da habe ich das Wort expandieren erwähnt. Expandieren, Expansion. Ich habe in der letzten Sitzung auch noch als eine kleine Umschreibung des Begriffs Expansion eine Darstellung aus der ältesten Grammatik des Sanskrit noch erwähnt, von Panini. Er schreibt, dass die Wörter haben Streben nach Ergänzung. Ja? All diese Dinge müsst ihr vielleicht so etwas kreativ, etwas philologisch, geisteswissenschaftlich, kreativ miteinander mappen. Ja? Panini schreibt, die Wörter haben Streben nach Ergänzung. Also sie streben nach Ergänzung. Was könnte man darunter vorstellen? Man nehme einfach ein Dingwort, ein Substantiv, und man stelle sich vor, das ist ein Tisch. Und dieser Begriff Tisch als Bezeichnung eines Gegenstandes strebt nach Ergänzung. Und man fragt sich, okay, was kann das sein? Das kann die etwas nähere Beschreibung des Tisches sein. Nach Farbe, nach Beschaffenheit, nach Oberfläche, nach Funktion, nach allen möglichen. Ja? Und um diese Ergänzungen auszudrücken, nehmen wir dann irgendwelche Numeralien, dann ist das nicht einfach ein Tisch, sondern Zentische sind das dann irgendwie. Dann nehmen wir einfach Farbe, keine Ahnung, und dann ist es nicht einfach ein Tisch, sondern ein schwarzer Tisch. Dann nehmen wir meinetwegen Possessiv, das ist nicht irgendein Tisch, sondern mein Tisch. Und ich kann auch sagen, meine zwei schwarze Tische, also ich nehme auch alle meinetwegen. Das ist die, und wir stellen uns hinter diese Linearität eine Hierarchie, in der ganz oben der Tisch als Begriff steht und darunter die Ergänzungen. Ja? Die all die Modifikatoren, die daran angebunden sind. So entsteht etwas, was hier als Phrase beschrieben ist. Und von Sprache zu Sprache brauchen diese Phrasen zusätzliche grammatische Regeln, als korrekt zu wirken. Die Folie davor und der Mann, den ihr hier seht, etwas archiviert dargestellt. Der stammt, glaube ich, in den 60er Jahren. Leider, er hat sehr viele Schüler hinterlassen und momentan werden seine Schriften auch unterschiedlich interpretiert, aber er ist nicht mehr dazu erklären, was er genau gemeint hat. Aber das Bild, was ich gerade versucht habe zu schildern mit dem Tisch, die Vorstellung geht auf ihn tatsächlich zurück, indem er sagt, eine Phrase ist im Endeffekt sowas wie Bindungsfähigkeit, Bindungsfähigkeit, das ist ganz wichtig, eines Wortes ausgedrückt in den Ergänzungen. Das, er hat aus der Chemie die Vorstellung von Valenz übernommen. Wer weiß, was eine Valenz ist? Ich weiß es nicht, erklärt mir das. Ja, keine Ahnung. Was ist Valenz davon? Ja, also das würde so aussehen. Ja, das ist die Bindungsfähigkeit von O, heißt auf Deutsch wie? Sauerstoff von H. Aber was? Wasserstoff. Okay, ja. Okay, die Vorstellung hat er übernommen, und zwar in der Sprache. Und ich könnte hier auch das ruhig Tisch schreiben und hier nach allen möglichen ergänzen. Meinetwegen Numeralia, meinetwegen Adjektive, meinetwegen Possessiv, etc., etc., von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Ja? Und auch meinetwegen auch Negation schreiben, würde auf Deutsch untisch nicht gehen, aber es gibt bestimmt Sprachen, die das können. Ja? Wort um Wort, keine Ahnung. Das ist dieselbe Vorstellung. Und auf der niedrigen Ebene haben wir das hier oder das hier als eine Phrase, als X-Phrase. Ja? Je nachdem, wenn Tisch hier bleibt und Tisch ist als Wortartprägung ein Nomen, dann ist ja nicht X-Phrase, sondern eine nominale Phrase, Nomen Phrase, NP. Sollte hier ein Verb stehen, dann haben wir eine verbale Phrase. Das Wort Expansion, was ich auf dieser Folie hier verwende, ist nichts anderes, dass Tisch quasi die Notwendigkeit, semantisch etwas näher beschrieben zu werden, ausgehend aus einem Satz. Ja? Das ist immer eine interaktive, pragmatische Notwendigkeit, die dieses Substantiv in einem Satz oder in einer Konversation haben kann. Hat expandiert, hat einfach expandiert. Die Vorstellung gefällt mir sehr, weil das sehr stark auf Semantik zurückgeht. Habt ihr darauf geachtet? Ja? Also hier besonders wird man das, diese Perspektive schätzen, wenn man versucht etwas Größere oder wenn man versucht tatsächlich die gesamte Sprache aus dieser Perspektive zu betrachten. Ich habe in der letzten Sitzung gesagt, dass die Ebene, wo Phrase entsteht, ist die naive Ebene der Sprache. Wir erleben eine Sprache nicht als einzelne Silben, Phoneme oder Phone, sondern wir erleben eine Sprache als Phrase, die eine Art der Finitheit haben. Dazu haben wir in der letzten Sitzung, ich habe die nochmal zusammen hier gesetzt, die hier verteilte Definitionen von den Sätzen, die werde ich jetzt nicht nochmal lesen, aber wir haben hier gesehen, dass wir aus dem Duden als Arbeitsdefinition für Satzdefinition Folgendes übernommen haben. Finite Ausprägung eines verbalen Syntagmas. Ja? Achtet bitte mal drauf. Das heißt, wir können hier eine Phrase haben, sowas wie nominale Phrase. Diese nominale Phrase machen wir so. Nomen expandiert. Was ist das Minimum im Deutschen, wohingehend ein Nomen expandieren kann? Was ist das Minimum?
Ist der Artikel?
Artikel, genau. Das ist das Minimum, was man definitiv, indefinitiv spielt keine Rolle, aber das ist das Wichtigste, das ist das Minimum, das, was obligatorisch ist. Also das ist nicht willkürlich, das ist zu erwartende Expansion. Und daraus erhalten wir eine kleinste Nominalphrase. Ja? Allerdings, wir sehen, dass ein Nomen mit einem Artikel mehr ist als nur ein Wort. Einfach naiv beobachtet. Und damit können wir nicht mehr innerhalb der Morphologie bleiben. Aber das hier ist immer noch, entspricht immer noch nicht dieser Definition, weil hier keine finite Prägung und kein verbales Syntagma vorhanden ist. Wo soll man mit sowas hin? Und dafür haben wir eine Ebene zwischen Syntax und Morphologie geschaltet und haben gesagt, das ist ein Morphosyntax. Und es gibt keine Schulmeinung darüber, also welche Funktion oder welche Rolle diese morphosyntaktische Ebene übernehmen soll. Ich plädiere dafür, dass man der Morphosyntax viel höhere Bedeutung zu, sprich erst Morphologie und Syntax im Einzelnen. Ja, also für mich, in meiner Vorstellung, ist Morphosyntax wichtiger an der Stelle. Mit der Operation Flexion, erinnert ihr euch, wir hatten eine Schnittmenge zwischen Morphologie und Syntax. In der Mitte, genau an dieser Schnittmenge, stand das Wort Flexion. Das ist natürlich jetzt sprachlich determiniert. Es gibt Sprachen, die nicht flektieren, aber die haben etwas anderes da stehen. Wortstellung einbringen oder sonstiges. Ja? Also dieser Pfeil hier ist die Expansion das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ihr habt aber nicht darauf geachtet. Artikel ist die min-kleinste Expansion. Hat aber an der Stelle mit Semantik nichts zu tun. Ja? Womit hat das dann zu tun? Wir hatten in der Morphologie eine zugewiesene grammatische Kategorie. Eine intrinsische grammatische Kategorie, die vom Substantiv zum Beispiel im Deutschen immer aus dem Lexikon mitgebracht wird. Das ist Genus. Und Genus muss irgendwo ausgedrückt werden. Und für mich als Nicht-Deutsch-Muttersprachler, Nicht-Indogermanisch-Muttersprachler, ist das unglaublich exotisch, dass eine Sprache dafür extra ein Plitikon abstellt und sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust, Genus irgendwo bei mir am Korpus auszudrücken, mach du das bitte für mich. Das macht ein Artikel. Das ist so unglaublich exotisch. Für Deutschmuttersprachler ist das ein Solltodsch. Ja?
Frage. Aber ist da nicht ein bisschen Semantik schon noch drin? Weil man könnte ja unterscheiden, ich gebe eine bestimmte oder eine
unbestimmte. Sehr gut. Absolut.
Das ist ja schon. Ist es ein Tisch oder der Tisch?
Ich würde sagen, es ist jede Menge Semantik drin. Ja. Aber es ist nicht das, was wir von einem Lexem erwarten würden. Das ist sehr gute Anmerkung. Es ist jede Menge Semantik drin, das ist trotzdem eine Expansion, aber zwecks eine abstrakte Bedeutung, eine abstrakte Semantik auszudrücken. Also wenn gehen wir nicht, das ist danke dafür, weil deswegen habe ich gesagt, dass diese Perspektive ist sehr, sehr, ich würde sagen, akkurat. Sprache wird niemals die Ebene verlassen, in der sie eben keine Bedeutung ausdrückt. Ja, klingt jetzt philosophisch, aber denkt doch mal nach. Wird jemals Sprache in einem logischen Raum funktionieren, in der gar keine Bedeutungen existieren? Nicht. Ja? Also alles, was eine Bedeutung hat, bleibt im logischen Raum der Sprache. Deswegen wird immer eine Bedeutung geben, egal wie konkret oder wie abstrakt das ist. Ja? Es wird immer eine Expansion geben, also wenn es eine Expansion geben wird, dann immer hinsichtlich einer ganz bestimmten Bedeutung, weil das in der Natur der Sprache geht. Warum rede ich jetzt so viel darüber? Weil bei dieser Perspektive zoomen wir alle konkret theoretische Einstellungen zurück und wir können sehr viele Sprachen, wenn nicht alle Sprachen, sofern sie Menschen dienen, Meinungen miteinander auszutauschen, erfassen. Und deswegen ist das bei der syntaktischen Analyse diese Annäherung ausgehend aus der Bedeutung sehr vielbringend. Und deswegen gehe ich nochmal auf Lucien Tenier zurück. Diese Theorie ist sehr viel kritisiert, sehr oft kritisiert, lebt aber von einer sehr wichtigen empirischen Vorstellung darüber, wie solche Phrasen zustande kommen. Worauf ich jetzt eigentlich hin wollte oder immer noch möchte, ist, wie im Unterschied zu Substantive das Verb, das uns dann tatsächlich eine finite Konstruktion liefert, expandiert. Und dazu haben wir noch schönere, noch akkuratere Beschreibungen, dass ein Verb eine Leerstelle eröffnet. Ja? Dieser Satz oder diese Beschreibung kommt von Peter Eisenberg. Die Germanisten, für die ist ein Grundriss der deutschen Sprache, Band 1, Band 2, das ist ein Bibel der Germanistik, würde ich sagen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Werk von Peter Eisenberg. Ich hatte noch Glück, ihn in Hannover als Professor zu haben. Das ist einmalig. Also wenn er ist unterwegs oft und wenn er irgendwo auf einer Konferenz seinen Namen sieht, dann lasst alles liegen und stehen und geht hin. Ja. An dieser Beschreibung, dass ein Verb eine Leerstelle eröffnet und bei der Besetzung von diesen Leerstellen erhalten wir etwas mehr als nur bei der Besetzung von Leerstellen von einem Substantiv. Nämlich, wir erhalten das da. Eine finite Ausprägung eines verbalen Paradigmas. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Verb nehmen und einen Kopf, sagen wir mal so, und dann sagen, das ist ein zum Beispiel Schreiben. Und das ist tatsächlich nicht Konzept von Schreiben an der Stelle, sondern Deutsch, also wie das im Deutschen konzeptualisiert ist. Ja? Würde Leerstelle eröffnen, Agens, der schreibt, ja? Würde auf jeden Fall, also ansonsten würde diese Handlung nicht zustande kommen. Wir brauchen jemanden, der die Handlung auslöst. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Beim Schreiben brauchen wir ja ganz jemanden, der Schreiben auslöst. Und dann gibt also Schreiben, so wie viele andere Verbalstämme, wenn man das semantisch analysiert, kommt man auf eine ganz bestimmte resultative Vorstellung. Es gibt ganz bestimmte Handlungen, die ein Resultat abzielen, also auf ein Resultat abzielen. Da kommt irgendwas raus dann. Ja, also hier kommt ein Brief raus. Könnte auch als eine Leerstelle, wir nennen das Partiens, etwas, was diese Handlung widerfährt. Also als direkt quasi widerfährt. Ja, ein Schriftstück widerfährt den Prozess des Schreibens an der Stelle. Ja? Und wir haben, um diese zwei Leerstellen zu besetzen, haben nichts anderes gemacht, als uns die Gedanken darüber gemacht, was eigentlich Schreiben bedeutet. Nochmal kommen wir auf die Bedeutung zurück. Und jetzt können wir alle möglichen Sätze, die gebildet werden, zum Beispiel ich schreibe einen Brief, dann habe ich Agens ich und Patiens ist ein Brief. Ich schreibe einen, also ein Schriftsteller schreibt einen Roman, dann haben wir Schriftsteller und Roman und so weiter und so. Wir werden immer diese zwei Leerstellen haben. Man nehme aber eine ostkaukasische Sprache. Da kommt eine Leerstelle dazu, dann ist das nicht mehr, wo mache ich das jetzt? Mache am besten hier vorne ein Ausrufezeichen, dass das jetzt eigentlich müsste man, wenn man, das ist die korrekte semantische Notation, groß, also mit Kapitalbuchstaben schreiben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach auf Konzept des Schreibens zurück, unabhängig von einer Sprache. Ja? Und sollte das jetzt meinetwegen Tabasaranisch sein, ostkaukasische Sprachen, dann käme eine Leerstelle für Instrumental. Ich schreibe einen Brief mit einem Kugelschreiber. Und mit würden wir hier nicht als Leerstelle, im Deutschen nicht als Leerstelle aufmachen, weil das tilgbar ist. Achtet mal drauf. Tilgbar heißt, ich kann das weglöschen, ohne dass der Satz inkorrekt oder nicht interpretierbar bleibt. Stimmt jetzt so? Ja? Das hat natürlich mit Kasus zu tun. Die beiden Aktanten sind im Deutschen mit Nominativ und Akkusativ angebunden und Kugelschreiber mit einer Präposition mit. Und jetzt grob gesagt, auch unwissenschaftlich, vielleicht alles, was mit Präposition angebunden ist, kann man tilgen. Und alles, was man tilgen braucht, braucht man unbedingt. Im Ostkaukasischen müsste man das aber. Ja? Also man könnte auch instrumental mit ans normalen Kasus instrumentalis anbinden. Ja? Wenn ich jetzt Südkartell, also südkaukasische Sprachen, Kartellsprache nehme, da könnte ich sogar mit einem Kasus Lokativ die Oberfläche definieren. Ich schreibe einen Brief mit einem Kugelschreiber auf einen Tisch und da, wo ich das tue, konnte ich auch als Leerstelle anbinden. Ja? Man kann das wirklich weitermachen, bis der Arzt kommt. Aber an der Stelle ist ganz wichtig zu überlegen, dass ausgehend aus der Bedeutung, die von Sprache zu Sprache unterschiedlich ist, kommen wir auf die Grammatik hin, die dann tatsächlich realisiert wird. Und dazu, das ist vielleicht so ein Zwischenfazit bisher, wir haben tatsächlich vorgenommen, die erste Dreiviertelstunde über nichts anderes zu sprechen, als dieses Sinnbild mitzugeben. Lucien Tenier sagt dazu, die Bedeutung eines Satzes, achtet mal drauf, nee, Quatsch, nicht die Bedeutung. Die Struktur eines Satzes, das ist, worum es in der Syntax geht, wird im Lexikon deponiert und in einer Phrase detoniert. Was hat er damit gemeint? Die Bedeutung von Schreiben ist im Lexikon bereits gegeben. Es ist nicht neu in diesem Satz. Ich schreibe einen Brief. Das heißt, das war potenziell bereits im Lexikon da. Nun, zum Geltung kommt das in einer Phrase. Es gibt noch eine etwas spätere, aber bessere Umschreibung dieser Darstellung. Die Bedeutung des Verbs präjudiziert die syntaktische Struktur mit diesem Verb. Der fällt quasi bereits durch eigene Bedeutung das Urteil, wie eigentliche Satzstruktur da am Ende aussieht. Ja? Und das liegt tatsächlich an die Bedeutung des Verbs. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Darstellung, die ich gerne mit euch aufbauen möchte, die uns hilft, so wie die Empiriker es machen würden, die Vorstellung darüber zu entwickeln, wie die Bedeutungen zusammengefasst werden und von einem semantischen Kontrast. Ich könnte jetzt zum Kontrast zum Schreiben auch schlafen oder stehen schreiben oder denken schreiben. Das ist ganz klar, welcher Unterschied ist zwischen zum Beispiel schlafen und schreiben, rein semantisch. Die sind absolut kontrastiv. Warum? Weil schlafen würde eine Leerstelle öffnen für ein Agens, der schläft. Und schreiben haben wir gesehen, was da alles möglich ist. Ja? Und ich würde dann gerne mit euch zusammen eine progressierende Darstellung aufbauen. Ich habe das vorher nochmal geschrieben. Das ist diese Darstellung ist von einem Wissenschaftler namens Robert Van Velin Jr. Genau, Bob Van Velin, also holländisch, aber der ist New Yorker eigentlich, Amerikaner. Von ihm, und es gibt unterschiedliche Versionen, aber es geht hier um die Idee. Ich schreibe hier links die Besatzung von Leerstellen. Also nicht das, was die Leerstelle eröffnet, sondern die Besatzung von den Leerstellen, die durch das Verb eröffnet werden können. Ja? Schreibe ich hier zum Beispiel, also der schreibt auf Englisch, Giver, Runner, Killer und so weiter und so weiter. Schreibe nochmal drunter Thinker, Believer und Hörer. Oder schreibe ich einfach Smeller ist besser. So. Dann schreibe ich will ja nicht alles schreiben, aber suche ich mir ein paar Sachen raus. Also Smeller haben wir. Lover schreiben wir. Schreiben wir auch Hater. Ja. So, dann schreiben wir drunter. Na, wir brauchen alle drei. Given to. Als Richtungsangabe. Ja, oder sent to, noch deutlicher. Dann schreiben wir an der eine Handlung adressiert ist, zum Beispiel seen oder liked. Man hätte ich dann liker schreiben sollen, aber liked. Und dann schreiben wir broken and killed. Broken and killed. Okay? Was ich jetzt hier gemacht habe, ich habe ein paar rausgesucht, einfach nicht alle. Aber die Liste können wir tatsächlich sehr weit setzen und man kann es auch für eigene Muttersprache das auch vielleicht uminterpretieren. Und ich habe das oft versucht an verschiedenen Sprachen und ich hatte ein sehr, sehr verblüffendes Ergebnis, was die Betrachtung der Sprache aus dieser Perspektive angeht. Wir fassen das zusammen, so wie Van Velin das macht. Er sagt, okay, broken and killed Das sind die, die quasi etwas erfahren. Also das sind Patient oder Patients. Ich schreibe das auf Englisch. Dann haben wir seen and liked. Er schreibt dazu, dass das können wir zusammenfassen, bitte? Patient. Nee, das ist nicht gut. Patient. Genau. Oder Patients im deutschen Gebrauch. Dann haben wir Stimulus. Ist klar warum? Ja, seen und liked. Also visuelle und emotionale Stimuli fürs Lieben und Sehen. Ja? Also hier steht jetzt nicht, aber es gibt in einer anderen Darstellung auch sowas wie Source für etwas, was riecht oder stinkt. Ja? Also Stinker wäre als Besetzung mit einer Rolle oder Funktion von Quelle, ja, in diesem Fall für den Geruch. Und given to, send to und so weiter, das ist a recipient. Ja, zusammengefasst. All die drei kann man weiterhin zusammenfassen als undergo. Ganz wichtig. Also das ist, es gibt kaum eine Sprache, wo man diese semantische Rolle nicht finden kann. Auch wenn diese semantische, wenn diese Lexeme vielleicht gar nicht vorhanden sind, aber irgendwie ist das ausgeartet. Jetzt gehen wir weiter höher. Wir haben dort, lover and hater. Das sind hier zusammengefasst als emoter. Dann haben wir hier hearer, smeller, filler und so weiter. Smeller an der Stelle nur habe ich jetzt übernommen. Das sind hier perceiver. Dann haben wir hier Thinker, Believer, die sind hier zusammengefasst als Cognizer. Und dann haben wir hier am Anfang Giver, Runner, Killer, hier steht noch Dancer und Speaker, zusammengefasst quasi mit, wo hatte ich das? Wo stand Undergoal? Also quasi auf der Ebene. Als Agens. Denn Cognizer, Perceiver und Emoter, schreiben wir das auch groß, sind weiterhin zusammengefasst als Experiencer. Okay? Experiencer. Experiencer und Agent sind zusammengefasst, oder Agents sind zusammengefasst als Actor. Und dann haben wir eine Gegenüberstellung von Actor und Undergo. Also das sind dann dieselbe Ebenen und nicht so, wie ich das geschrieben habe. Quasi Patient, Stimulus, Rezipient, Experiencer und Agent, das ist dieselbe Ebene. Weitere Abstrahierung ist Undergoer und Actor, und jetzt kommt eigentlich das Verblüffendste, das Zusammenfassung von Undergoer und Actor. Am besten hier ist nichts anderes als Subjekt. Und jetzt schauen wir, was wir eigentlich bekommen haben und was wir hier beobachten können. Achtet bitte mal drauf, wenn wir von rechts nach links bewegen, was wird weniger? Semantischer Kontrast wird weniger. Richtig? Durch diese Zusammenfassung wird semantischer Kontrast nivelliert. Nivelliert, nivelliert und zusammengefasst. Ja? Zum Beispiel given to und sent to. Given to beinhaltet, dass man irgendwie zumindest Distanz zwischen giver und gibt, ist unmittelbar. Im Unterschied zu sent to. Also wir können das tatsächlich und send it. Wir können semantisch so weit analysieren, dass wir immer auf die Kontraste stoßen werden. Sobald wir die aber zusammen als Recipient als Gegenstand der Handlung quasi zusammenfassen, ist dieser Kontrast weg. Ist dieser Kontrast weg, so wie bei allen anderen auch. Und dieser Kontrast wird noch unbedeutender, wenn wir bei Undercover landen. Ja? Genauso wie oben bei Agent. Ich habe gesagt, diese semantische Rolle ist Auslöser der Handlung und wird weiterhin verfächert. Achtet mal bitte drauf, man kann eine Handlung auslösen und diese Handlung dann entweder kontrollieren oder nicht kontrollieren. Das heißt, es ist zu erwarten, dass es Sprachen gibt, die unter Agents solche agentive Handlungen auseinanderhalten, die quasi eben diese Plus-Minus-Kontrolle nochmal markieren oder unterstreichen. Und dann haben wir Undergoer und Actor. Also Actor ist Zusammenfassung von Experiencer. Bei den Passiven, also Experiencer ist sowas, ich tue etwas, ich löse etwas aus, aber ich kann nichts dafür. Ja, es ist ähnliche, also es gibt sogenannte Wahrnehmungsverben, das Sehen zum Beispiel, die sowohl Experiencer als auch Agents als Leerstellebesetzung haben. Das wäre zum Beispiel etwas Sehen, in dem etwas in meinem Blickfeld einfach landet. Ich kann nichts dafür. Irgendwo muss ich ja hingucken und etwas landet in meinem Blickfeld. Das ist keine absichtliche Handlung, aber die Handlung ist von mir ausgelöst. Etwas hingucken oder hinschauen oder gucken zum Beispiel, setzt schon semantisch voraus, dass ich absichtlich etwas gesehen habe. Das heißt, ich agiere aktiv, also ich bin proaktiv. Obwohl das beide quasi dieselbe semantische Ebenen sind. Und deswegen können wir das zusammen als Actor fassen. Das ist jetzt zweite Pointe vielleicht dieser Sitzung. Wenn ihr die Sätze sieht, von Sprache zu Sprache unterschiedlich, werdet ihr Folgendes feststellen. Es gibt Sprachen, die Subjekte haben und die Abstraktionsebene so weit treiben, die semantische Kontraste so weit nivellieren, dass man irgendwann mal tatsächlich das mit einem Marker, mit einer Fahne, mit einem Wimpel in einem Satz sieht. Und zwar immer dieselbe Fahne, immer dieselbe Farbe, immer dasselbe Signal. Es gibt Sprachen, und Deutsch zum Beispiel ist ein Beispiel dafür, das ist ein Subjekt hat. Und dieses Subjekt hat immer Nominativ. Und Nominativ hat keine andere außer Subjekt. Das ist sowas wie ein privilegiertes Element in einem Satz. Wodurch privilegiert? Hat als einziger Nominativ. Hat nichts anderes außer Subjekt ein Nominativ. Es gibt aber Sprachen, die sowas überhaupt nicht in Acht nehmen. Das heißt, die Abstraktionsstufe ist nicht so weit. Das ist tatsächlich die Endstufe. Es gibt Sprachen, die sagen, okay, mir reicht es, wenn ich einen Satz, einen Actor von einem Undergoer unterscheide. Und dann sieht man, da gibt es zwar einen Kasus, aber manchmal hat ein Subjekt einen Kasus, also eine ganz bestimmte Form. Manchmal hat ein Objekt, manchmal keine von beiden und manchmal beiden. Und man denkt, wow. Und wisst ihr, was ein empirischer Sprachwissenschaftler in einer Situation macht? Der nimmt einfach die lateinische Brille ab, setzt die lateinische Brille ab und versucht, diese Sprache aus ganz anderer Perspektive zu betrachten. Nämlich von rechts nach links und nicht von links nach rechts. Wenn ihr auf ein Feld geht und irgendwo irgendwas erforscht, was nicht unbedingt im europäischen Raum oder auf der Spur der indogermanischen Völker irgendwo als West übergeblieben ist, dann ist das immer der Fall, dass man eine Sprache von hier nach hin betrachten möchte und sucht unbedingt nach dem hier, findet man aber nicht oder denkt man gefunden zu haben. Und es gibt lange gescheiterte grammatische Traditionen in der Sprachwissenschaft, die das außerhalb der indogermanischen Sprachen versucht haben. Eine echte empirische Perspektive fängt hier an. Und man schaut einfach, ob die Sprache, die ich gerade betrachte, so weit gekommen ist, mit dem grammatischen System etwas zu markieren, oder bis hierher gekommen ist. Oder Japanisch würde zum Beispiel sowohl das Subjekt markieren, als auch zum Beispiel Thema Rema. Es war ja auf dieser Liste auch noch Thema zum Beispiel. Was ist Thema und Rema? Thema ist der Gegenstand der Aussage und Rema ist die Aussage über den Gegenstand der Aussage. Ja? So funktioniert das. So funktioniert die Konversation. Das Thema ist das Bekannte. Ich sage einen Satz, Paul hat Bank überfallen. Ja? Paul ist ein Thema und hat Bank überfallen, ist Rema, die Aussage über Paul. Jetzt ist ganz klar, dass Thema gleichzeitig auch alte, bekannte Information ist, zumindest in Augen des Sprechers für Hörer, und Banküberfallen soll was Neues sein. Ja? Und im Japanischen bekanntlich werden diese alte thematische Information mit speziellen Klitika markiert. Gibt es aber Subjektmarker trotzdem. Als Beispiel, dass die Sprachen nicht auf entweder oder, sondern auf sowohl als auch setzen. Und empirische Sprachwissenschaft bedeutet, dass man das komplett erhebt. Also nichts verschweigt, sondern das tatsächlich komplett erhebt. Es gibt tatsächlich auch keine Folie hierzu, weil das aus meiner Perspektive auch eine grundlegende Sache ist in der syntaktischen Analyse. Und als ich die letzte Sitzung mir nochmal durch den Kopf gejagt habe, dann habe ich festgestellt, dass ich auf die Folie zu viele Bäume hatte. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann muss man ein bisschen jetzt entgegenwirken, was diese Bäume, warum sind Bäume unterschiedlich als das? Wenn man Bäume lässt, geht man davon aus, dass ein Subjekt bereits dort vorhanden ist, dass es irgendwas dort vorhanden ist, was man, das kriege ich nicht so weit weg. Dann male ich das hier ganz kurz und dann versuche ich vielleicht, hier zu erklären, was ich mit diesen Strukturbäumen meine. Zum Beispiel, wenn man einen Satz aufschreibt, Maria sieht den Film. Wir haben eine finite Ausprägung, wir haben ein finites Verb, das ist ein Satz. Soweit so gut. Und wir haben hier die lexikalische Kategorien, das sollte aus der letzten Sitzung klar geworden sein. Das ist hier ein Nomen, das ist ein Artikel, das ist ein Verb und das ist auch ein Nomen. Und wir können diese Struktur, was hinter dieser Linearität steht, links bzw. rechts geordnet aufbauen. Diese Links- und Rechtsordnung beinhaltet, dass wir hier binär beschreiben. Wisst ihr, was binär heißt? Also binäre Bäume, das heißt, ein Knotenpunkt, nur zwei Abzweigungen, nicht drei. Das sind die binären Bäume. Solche Bäume sind immer geordnet. Entweder sind sie rechtswärts geordnet oder linkswärts geordnet. Wenn jemand hier Informatik studiert hat, Hardware-Architekturen, das ist genau die richtige Veranstaltung, um das zu verstehen. Als Witz darüber, dass das zu verkünstelt ist, also zu technisch ist. Ja? Wir können die tatsächlich zusammenfassen, als Nominalphrase haben wir vorhin auch gemacht. Weiterhin rechts geordnet als Verbalphrase und dann haben wir hier einen Satz. Das ist ein Baum. Jetzt dreht mal bitte das um. Also eigentlich steht das hier unten und der Baum ist oben. Ja? Das ist eigentlich ein Baum, so wie ein Baum ist. Ja? Aber wenn man in der Syntax Bäume meint, das sind immer die ungewählte Bäume. Ja? Ich könnte das auch anders ausdrücken. Ihr seht, dass es sehr platzraubend ist. Ja? Wenn ihr dicke Bücher in der Syntax schreiben möchtet, dann nehmt das ruhig und dann habt ihr zwei Sätze, dann habt ihr ein DIN A4, dann habt ihr 20 Sätze, habt ihr schon ein dickes Buch, wenn ihr alle so analysiert. Ja? Das ist aber umweltschädlich, würde ich sagen, die Art, die Sätze zu analysieren. Ja, wir haben die lexikalische Kategorie, die Nominalphrase, das ist die andere Art, das zu analysieren, das ist die Verbalphrase und das ist hier ein Satz. Ja? Das ist auch rechtsgeordnet an der Stelle. Es ist platzsparend. Ja? Ob ich jetzt schlauer dadurch bin, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest, das ist die Art, die Struktur, die hinter der Linearität steckt, einfach abzubilden. Ich möchte euch davon abhalten oder abraten, die ganze, irgendwelche feste Regeln daraus abzuleiten, wie die dann diese Bäume im Endeffekt aussehen. Die Regeln bestimmen, wie diese Bäume aussehen. Was machen, ihr habt hier geschrieben, Maria sieht den Film. Was ist, wenn ich jetzt hier, so wie im Deutschen, ein Verbkomplex habe, und zwar Maria hat den Film gesehen. Was mache ich da? Also ich meine, wohin mit der Binarität? Ne? Also binäre Bäume, das ist, sieht schön aus, ja? Schön geordnet. Aber was ist, wenn ich hier ein finites Verb habe, und hier ein infinites Verb habe. Und das ist ein Verbkomplex und die sind weit voneinander. Kennt ihr übrigens den Artikel von Mark Twain, Off in the German Language? Das müsstet ihr mal googeln, weil das ist irgendwo als PDF-Datei. Von Mark Twain, Off in the German Language. Er war in Deutschland, irgendwo in Worms, glaube ich, und er hat versucht, Deutsch zu lernen. Und er hat zwar Deutsch nicht gelernt, aber ein sehr, 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 sehr interessantes Buch darüber geschrieben. Ja, so, oder ein Essay, würde ich sagen. Und jeder Amerikaner, der mal versucht hat, Deutsch zu lernen, kennt diesen Text. Also da ist das auch, er hat tatsächlich jemanden gesucht, der solche Verb, also er meinte, wer hat das erfunden, der soll bestraft werden. Ja, das ist extra gemacht, um die Sprache eben das Erlernen zu erschweren. Aber die Schwierigkeit, die wir jetzt tatsächlich haben, ist, dass wir keine binären Bäume mehr machen können, weil das hier zusammengehört. Ja? Das ist ein Verbkomplex. Das ist ein Finiter, also der Träger von der Träger der grammatischen Information, deswegen Finitheit. Das ist nicht Finit, das ist Träger der lexikalischen Information. Hier ist Termusaspekt Modus verschlüsselt und hier ist die Bedeutung von Sehen verschlüsselt. Das ist das, aber die stehen nicht nebeneinander. So ist das halt. Also wie soll ich das in diesen binären Baum jetzt quetschen an der Stelle? Der Ausweg, ein Ausweg ist von, auch wiederum bei Peter Eisenberg in Google ist ja deutsche Sprache. Das ist in der Germanistik, was haben wir hier Lernstudenten, die lernen das immer. EMP, hier kommt das, durch diese Verbindung kommt zu WP und hier ist im Satz. So sieht das dann aus. Das ist aber kein binärer Baum mehr. Ja? Kein binärer Baum mehr. Und ich bin kein großer Fan von Bäumen mal, weil ich wahrscheinlich sehr viele davon gemalt habe und irgendwann mal keinen Sinn mehr darin gesehen habe. Aber wann macht das doch Sinn? Zum Beispiel, das macht einen Sinn, wenn man Ambiguität abbilden möchte. Tatsächlich so sinnbildlich visualisieren möchte. Ambiguität. Ein Polizist verfolgt einen Dieb auf Motorrad. Und die Frage ist, sitzt der Polizist auf Motorrad oder der Dieb? Ja, und wo soll man die Bedeutung auf dem Motorrad, Präpositionalphrase, anschließen? Soll man einen Polizisten anschließen oder einen Dieb anschließen? Also was machen wir? Und also ein Empiriker würde sagen, sowohl als auch, wir brauchen einen Kontext, um zu sehen. Ja, wir brauchen einen Kontext. Wir würden jetzt nicht alles auf formale Ebene belassen und sagen, okay, das ist ambig. Also man kann das zweierlei interpretieren. Ja, Ambiguität. Für Parsing von den Sätzen. Oder für bessere Bäume vielleicht als die ich gerade gemalt habe, ist Xerox Language Alignment, glaube ich. Ja? Nein. Ja, hier. XOE, genau. Nehmen wir einfach German und dann schreiben wir der Polizist. So, wir parsen das, beziehungsweise wir analysieren das syntaktisch ohne Discriminants. Und da oben steht C-Structure, habe ich jetzt angeklickt gelassen, und F-Structure. C steht für Constituents, Konstituentenstruktur. Ich habe jetzt, hat das so ein Tutorial vielleicht gesagt, aber Konstituententest kommt tatsächlich in der Klausur. Und das ist wirklich so ein Kinderspiel und das, dafür ist die Zeit hier zu schade. Also was nicht, um rauszubekommen, was in einem Satz konstituent ist und nicht. Ja, das gibt es einen Test dafür. F-Structure heißt Feature-Structure, also Eigenschafts-Structure. Und wenn wir das jetzt parsen, also syntaktisch analysieren, Solution was in Form. Haben wir dann den falschen German genommen? Wir haben nicht den falschen German genommen. Mach das bitte nochmal. Jetzt. So, jetzt haben wir diese Struktur. Und hier haben wir L-Structure. Das ist auch ein Baum. Übrigens, diese Darstellung geht auf eine syntaktische Theorie zurück, heißt Lexical Functional Grammar. Also er macht, das ist eine Spielart der generativistischen Theorie gewesen, aber mittlerweile ist das eine sehr emanzipierte Theorie. Also steht auch auf die Beine, auch ohne generativistische Grundgedanken. Und also Lexical Functional Grammar, die Autoren sind David Grossman und der andere Autor heißt Kaplan. Genau. Das sind aus 80er Jahren. Und das ist von Xerox hier, XLE heißt Xerox Language Environment. Das ist ein Projekt in Norwegen, aber eigentlich ein weltweites Projekt. Und man kann hier, ich weiß nicht, die Sprache, die er studiert, vielleicht guckt mal hier rein, ob das dabei ist. Also Abchasisch, Georgisch sind dabei, Türkisch und so weiter. Okay, ganz kurz hier zurück. Wir haben hier, wie hat er das geparst? Und zwar auf. Das ist der Knotenpunkt. Dass das ambig analysiert ist, deuten diese zwei gepunktete Linien hin. Und einmal haben wir eine gepunktete Linie zum Dieb und einmal haben wir eine gepunktete Linie zum Polizisten. Das heißt, der nimmt sowohl, also wenn man auf obersten Knoten rübergeht, dann werden hier die Features markiert. Und das ist ein dritter Person, Singular, Maskulin, Nominativ. Das sind die Features vom Polizist. Ja? Und wenn wir jetzt verfolgen auf der obersten Ebene markieren, was habe ich gesagt? Das Wer ist der höchste Knotenpunkt eines Satzes. Deswegen, als ich Huso auf Wer gebracht habe, ist alles markiert worden. Weil die sämtliche Eigenschaften des Verbs wird auf alles, was darunter ist, projiziert. Man nennt das auch Vererbungsprinzip. Aber das ist jetzt egal. Ja? Wir wollen zurück nochmal auf die Frage, wann machen diese Bäume-Darstellung einen Sinn? Aus meiner Perspektive, und ihr seid willkommen, mehr zu überlegen, wir haben noch andere schöne Funktionen für baumgrafische Darstellung von Hierarchien, Satzhierarchien gibt, ist aus meiner Sicht, wenn man tatsächlich ambige Sätze hat, die man semantisch sowohl als auch interpretieren kann. Ja? Und das ist vielleicht auch deswegen für uns relevant, weil das in der Klausur tatsächlich ein ambiger Satz vorkommt. Ich brauche das aber nicht in dieser Art der Darstellung. Ich brauche einfach zwei Bäume, mehr nicht. Einmal so gebaut und einmal so gebaut. Okay. Was wir noch vielleicht weiterhin besprechen sollten in dieser Sitzung, vielleicht bringe ich das kurz mal zusammen. Ich gehe nochmal auf diese Darstellung von lexikalischen Stämmen, also die Besetzungen von Leerstellen einerseits. Die Nivellierung des Kontrasts, die Neutralisierung, nicht die Nivellierung, Neutralisierung des Kontrasts durch Zusammenfassen, Abstraktion von Bedeutungen, die wir rechtswärts hatten, bis hin einer syntaktischen Funktion Subjekt. Syntaktische Funktion Subjekt. Und ich habe vorhin gesagt, das, was wir dazwischen hatten, Experiencer, Agens, Patiens, Cognizer, Source, all das sind sogenannte semantische Rollen. Und es gibt Sprachen, die syntaktische Strukturen nach Subjekt, Objekt und so weiter syntaktische Funktionen serialisieren. Der Begriff Serialisierung meint die auf eine Linie ordnen. Ja? Das ist die Serialisierung. Und manche Sprachen serialisieren aufgrund der syntaktischen Funktionen. Und es gibt, ich würde sogar fast genauso viele Sprachen haben diese Art der syntaktischen Serialisierung gar nicht, sondern eher die Serialisierung anhand von semantischen Rollen. Ich weiß nicht, ob ihr noch daran erinnert, aber in der letzten Sitzung habe ich auf dem Tafel hier rechts oben ein etwas geschrieben, und zwar S, V und O. Das ist nichts anderes als Subjekt, Verb, Objekt. Und es gibt eine Anekdote über die Verteilung von, also das ist über die Verteilung von Subjekt, über die Reihenfolge, indem man hier ein kleines T reinsetzt. Was wäre das dann? Laut? Kennen Sie diese Abkürzung? Kennt ihr diese Abkürzung nicht? STVO? Straßenverkehrsordnung. Ja? Das, man kann tatsächlich einen Satz wie eine Straße vorstellen, wo eine Ordnung herrscht. Das heißt, es muss etwas nach etwas hinkommen. Ja? Meisten Sprachen der Welt haben diese Art der Serialisierung. Und zwar wir machen das so. Was haben diese drei Wortstellungen gemeinsam? Alle drei miteinander. Ja? In alle drei steht das Subjekt vor dem Objekt. Absolut richtig. 99% der Sprachen in der Welt tun das genauso. Bis 1977 dachte man, es kann keine Sprache geben, in der das Objekt vor dem Subjekt steht. 1977 hat man ein Hitchcockianer, eine australische Sprache, von Malcolm Dixon entdeckt. Dixon hatten wir schon mal hier angesprochen, in allererster Sitzung, wo tatsächlich das Objekt vor dem Subjekt stand. Und damit hat man gesagt, okay, dann theoretisch ist das auch möglich, dass man Verb, Subjekt, Objekt, Verb, Subjekt, Objekt, Verb. Genau. Die sechs algorithmisch mögliche Serialisierungen, sechs mathematisch mögliche Straßenverkehrsordnungsregeln, die wir typologisch von Sprache zu Sprache aufstellen können. Was denkt ihr, wo können wir Deutsch hinpacken? Wenn wir diese sechs Möglichkeiten als Typus aufstellen, zu welchem Typus wurde Deutsch gehören? Vorschläge. Ja? SVO, das hier. Das hier. Was bedeutet das, Marc? Ja.
Also wie kommt es quasi zu Veterinäres? Durchaus passen.
Nee, ich meinte jetzt nochmal zum Deutschen.
Ja, nicht zum Deutschen. Aber ich dachte, das Deutsche wäre das SOV.
SOV, okay. Okay, das ist 1 und das ist 2. Und wir sprechen jetzt ganze Zeit von deutschen Sachstruktur. Die 2. Andere Idee? Oder vielleicht Idee zu dieser 2? Ja?
Also es ist zwar so, dass das reflektierte Verb schon in Aussagensätzen in der Regel an zweiter Stelle steht, aber man geht davon aus, dass die zugrunde liegende Form so ist, dass das Verb an letzter Stelle steht wie bei Nebensätzen.
Deswegen sehr gut, haben wir schon eine Antwort. Die beiden, wir können beide Wortstellungsmuster zu Deutsch zuordnen, und zwar Hauptsätze und die Nebensätze. Das ist typischerweise tendenziell, sofort, tendenziell, also wir beschreiben hier nicht die Regeln, wir beschreiben einfach so, wie die Sprachen das Mehrheit, also so eine Sprache das mehrheitlich tut, realisiert. Und das ist ziemlich fester Regel, dass das finite Verb in den Deklarativhauptsätzen in der zweiten strukturellen Position steht. Ja, das ist nicht einfach, dass wir abzählen und das zweite Wort soll das Verb sein. Nein, das ist strukturelle Position. Ein Subjekt kann aus 5 verschiedenen, 10 verschiedenen Wörtern bestehen. Das ist eine strukturelle Position. Und die Anmerkung, wie heißt du nochmal?
Sabrina.
Was Sabrina gesagt hat, das verbfinale Struktur ist tatsächlich eine prototypische Struktur des Nebensatzes im Deutsch, zum Beispiel Relativsätze. Ja? Deswegen auf meine Frage zurück, ich war nicht ganz ehrlich, ich habe einfach als Sprache an sich genommen. Dabei müssen wir natürlich unterscheiden, welche Zusammensetzung, welche Komplexität die syntaktische Struktur aufweist. Ist das nur ein Hauptsatz oder ist das komplexer Haupt- und Nebensatz? Und je nachdem, mit welcher Struktur wir zu tun haben, können wir sowohl als auch das haben. Ich habe dich nicht vergessen. Nicht alle Sprachen haben diese Variabilität oder diese Varietät hinsichtlich der Wortstellung. Welche Sprache würde grundsätzlich die Sätze so bauen, wie das Deutsche die Nebensätze? Also Verb final. Welche Sprache würde keine Ausnahme zu dem zulassen? Willst du was sagen? Nicht. Eine Idee? Ja? Japanisch? Okay, kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht. Ja? Ist es so? Okay. Koreanisch auch. Okay. Was gilt aber? Okay, das ist okay. Halten wir das ganz kurz, das ist eine sehr gute Anmerkung. Was gilt aber als klassische oder typische verbfinale Sprache? Ja? Auch nicht unbedingt. Nicht unbedingt klassisch. Ja, also ja, ich meine, es gibt Sprachen, die haben einfach freie Wortstellung. Da kommt das Verbfinalität vor. Aber ich meinte die Sprache, die nichts anderes zulässt. Grammatisch gesehen wäre das einfach falsch. Türkisch gilt als prototypische verbfinale Sprache. Das finite Verb signalisiert das Ende einer syntaktischen Konstruktion. Es gibt minimale Ausnahmen, die wurden sogar beschrieben, welche Ausnahmen, sogenannte Wiederaufnahmen, sowas wie auf Deutsch, wie zum Beispiel, ich mag ihn gar nicht, Punkt, dein Bruder. Dein Bruder ist eine Wiederaufnahme außerhalb des Satzes und gilt als sogenannter, es gibt einen Begriff dafür, Schlepper. Genau, Schlepper, auf Englisch heißt das Anchoring Focus. Verankerter, wie heißt das? Focus? Anchoring Focus? Ja, so ein Schlepper. Ja, wenn man eine Referenz eines Pronomens wieder aufgenommen wird, gibt es im Türkischen angeblich auch, hat Marcel Erdal beschrieben. Ja? Aber Türkisch gilt trotzdem als verbfinale Sprache per se nicht, aber grundsätzlich verbfinale Sprache. Und es gibt natürlich relativ glaubwürdige, relativ solide Theorien über Verwandtschaft von Türksprachen mit den koreanischen und asiatischen Sprachen. Emine guckt schon an. Ja. Aber an der Stelle ist ganz, ganz wichtig, Begriff Serialisierung, worauf bezieht sich das? Und meinetwegen, wenn das als Mnemotechnik taugt, als Eselsbrücke, Straßenverkehrsordnung. Solche Straßenverkehrsordnung herrscht in der Syntax auf dieser Straße des Satzes. Und darauf müssen wir achten, von Sprache zu Sprache, ob wie im Deutschen Haupt- und Nebensatz hinsichtlich der Serialisierung unterschieden wird. Oder es gibt Sprachen, die haben einfach auf der syntaktischen Ebene freie Variabilität. Im Deutschen ist das auch frei. Also im Endeffekt, im Deutschen kann man auch überall, fast alles hinstellen. Was kann man auf keinen Fall im Deutschen weg aus der Position bewegen? Zum Beispiel, kann man einen Artikel bewegen, da wo der steht? Kann man nicht. Ja? Ja, Artikel sowieso. Attribute weiß ich nicht. Also man kann ja bestimmt irgendwelche Epenthesen oder eingeschobene Sätze, je nachdem. Also grammatisch falsch würde das nicht, aber es wird schwer. Es gibt so eine Accessibility Hierarchy. Also ist das für einen Hörer leicht zu verarbeiten, was du gerade sagst, oder nicht? Und wenn das überladen ist, dann lässt sich das schwer. Was wolltest du jetzt nochmal sagen, Michael?
Ja. Ich wollte sagen, weil es sogar noch größere Variabilität in Deutschland, die wir ja sogar VSO haben, in Fragesätzen.
Ja, das ist gut. Allerdings, das betrifft jetzt Satzmodus und die Satzstruktur. Das ist eine der Folien, ja, das empfehle ich sehr gut. Die Antwort steckt auf eine der Folien, dieser Verbfinal, Verb erst. Ja? Wie nennen wir das? Das hier ist zum Beispiel V1, ja? Also Verb erst Sprache oder Verb erst Serialisierung. Das hier wäre ja V2. Solche Notation gibt es tatsächlich. Ja? Und das wäre ja VF als Verbfinal oder Verb letzt. Oder Verbfinal oder Verb letzt. Ja? Und das, was du jetzt gesagt hast, meint einfach die Interaktion von dieser drei Verbstellungsmöglichkeiten mit Satzmodi. Deklarativsatz, hat Sabrina gesagt, das sind immer die zweite strukturelle Position. Fragesätze, aber nicht alle Fragesätze. Welche Fragesätze sind verberst im Deutschen? Die? Ja, was sind das für Fragesätze? Die, oder es ist viel einfacher als das, die keine Fragewörter beinhalten. Ja? Also, wo steht das, das Verb in einem Fragesatz mit einem Fragewort? Wieder in der zweiten Position. Ja? Weil die erste Position obligatorisch durch ein Fragewort besetzt ist. Allerdings, ja, jetzt hätte ich jetzt gedacht, stimmt nicht. Nicht in allen Fragesätzen, wo Fragewort dabei ist, steht das Fragewort am Anfang des Satzes. Na, ein Beispiel des Deutschen, wo wir ein Fragewort haben, einen Fragesatz, und das Fragewort steht nicht am Anfang des Satzes, sondern irgendwo anders. Was hat er gemacht? So ein Satz, aber nicht so serialisiert wie gerade. Was als Fragewort am Anfang des Satzes, dann hat als finites Verb in der zweiten Position und er als und infinites. Nicht? Okay, ich komme nochmal auf Paul, der Bank überfallen hat. Stellt euch mal vor, ihr kennt einen Paul, studiert hier, heute nicht da und morgen hört ihr, Paul hat Bank überfallen. Antwort darauf lautet eine sogenannte Echo-Fragekonstruktion. Er hat was gemacht? Ja, er übernimmt einfach, er hat was überfallen, nicht was gemacht. Er hat Bank überfallen. Er hat was überfallen? Bitte schön, keine Ahnung. Ja? Das ist eine sogenannte Echo. Muss ich kurz was sagen? Er hat, das heißt sogenannte Echo-Fragekonstruktion, wo eben die dominante Wortstellung eben aufgelöst wird. Du hast jetzt, bleiben wir bei Fragesätzen. So, ich spiele das immer zurück. Bleiben wir jetzt dabei. Ein Fragesatz. Oder eine Konstruktion des Deutschen, wo wir kein Fragewort haben, das Verb steht am Anfang des Satzes. Ja? Das ist, du hast ja gesagt, es gibt nicht nur Deklarativsätze, sondern auch Fragesätze. Achte mal drauf, wo das Verb am Anfang des, also nicht in der zweiten Position, am Anfang des Satzes steht. Und du hast gesagt, das sind Fragesätze. Jetzt spiele ich das zurück. Nenn mir bitte einen Satz, in dem das Verb am Anfang des Satzes steht und das ist kein Fragesatz. Ja?
Objektivsatz und Konjunktiv
2. Bitte?
Käse,
doch, Schnee. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Aber sprichst du tatsächlich so? Verwendet man eigentlich Konjunktiv 2 noch? Ja. Wie würdest du das deinem Kumpel sagen?
Wenn doch Schnee kommt.
Ja. Und doch, es gibt eine sehr stark verwendete Konstruktion im Deutschen. Gibt es noch andere Ideen? Außer Optativ, also Wunschsatz, ne? Das, was du jetzt gerade sagst. Wunschsatz, Optativ. Nicht Optativ, das Verb steht am Anfang des Satzes und das ist nicht Fragesatz. Ja? Ja, das ist gut. Das wäre das auch. Ja, das ist wahrscheinlich meist verwendet, aber man klingt so unfreundlich. Ne? Ja. Gerade dachte ich an sowas wie drückt man eigentlich so Bewunderung aus? Ja, jemand spielt Klavier sehr gut, dann sagt man, spielt sie Klavier? Ja. Das Interessante ist dabei, wir hatten letzten Sommer, glaube ich, letztes Sommersemester hatten wir Albanisch-Dozenten hier aus Wien, oder? Genau. Im Albanischen gibt es extra Satzmodus mit einem Marker dafür. Ja? Man nennt, so wie du jetzt Optativ genannt hast, man nennt das Admirativ. Die persönliche Bewunderung, man beschreibt immer noch etwas, ja? Aber man drückt dabei auch noch die eigene Einstellung dazu, so ein Statement, oh, ist das schön, und so weiter. Und im Albanischen ist das tatsächlich zu einem vollständigen Satzmodus aufgestiegen und da heißt admirativ. Aber wir nennen solche Sätze vielleicht als begriffliche Unterscheidung. Solche Sätze im Deutschen spielt sie gut heute. Ja? Admirativisch. Ja? Admirativ wäre ja, wenn die Kategorie da ist, aber das ist admirativisch. Das neigt dazu, so zu wirken, ist aber noch keine Kategorie des Deutschen. Ne? Man verwendet solche Unterscheidungen wie zum Beispiel perfektiv oder perfekt, ja? Oder perfektivisch, alles ganz klar und deutlich besetzt. Und man verwechselt das oft und das ist oft peinlich auch. Ja, also nicht, wenn man, ja, warten wir bis 5. Fachsemester, das besprechen wir etwas genauer. Okay? Auf diese Folien ist dann nichts anderes als das war sehr gute Diskussion aus meiner Sicht, dass wir auf Verb 1, Verb 2, Verb Final ausgegangen sind und dann gleich diese Frage Übereinstimmung einerseits der Satzstruktur und andererseits Satzmodus und dritte Ebene war eben mit Optativ und so weiter. Haben wir weiterhin die Funktionen aufgemacht, die nicht mehr im Deutschen als Modi fungieren, aber trotzdem die Funktionen der Admirativität oder Optativität und so weiter erfüllen. Also man schaut zur Optativität zum Beispiel altgriechisch, wie klar ausgedrückt das ist. Ja? Dass wir dazu gekommen sind. Dann die weiteren Dinge, die ich hatte, waren zum Beispiel sowas wie diese verschachtelte Sätze. Ja? Solche verschachtelte Sätze, die ich komme nochmal auf das Stichwort Accessibility. Wie leicht ist das, sowas zu verarbeiten, wenn jemand das so spricht? Spricht kein Mensch. Und wie leicht ist das, wenn man sowas liest? Ja? Wenn ihr Zauberberg heißt es auf Deutsch, ne? Von Thomas Mann. Zauberberg. Wie heißt das auf Deutsch? Ich habe das auf Russisch gelesen. Egal. Dann Buddenbrooks, die werden ja auf Deutsch nennen, auf Deutsch auch Buddenbrooks. Also Thomas Mann schreibt diese verschachtelte Sätze. Ne? Also halbe Seite ist ein Satz. Ja? Gilt immer noch im Deutsch als Fremdsprache als Ausdruck besonderer Beherrschung der Sprache. Was man schmerzhaft hier erfährt, dass es nicht so ist. Also Mut zu einfachen Sätzen, das ist viel schwerer als diese Verschachtelung herzustellen. Was nehmen wir heute mit? Einiges. Hoffe ich. Das Wichtigste war eben diese Zeichnung, was ich durch Besetzung von Leerstellen hier gezeichnet habe und die Abstrahierung. Nimmt das bitte als Gedanken, wie nennt man das? Auslöser, Trigger, irgendwas für eure eigene Reflexion. Und benutzt bitte dabei die Schwerpunktsprache, die ihr jetzt noch nebenbei studiert und fragt eure Dozenten dort, wie werden semantische Rollen, welche Rolle übernehmen die semantische Rollen wie Agens, Patiens, Recipiens, Cognizer, Source und so weiter bei der Serialisierung, ob die eine Rolle spielen. Nicht alle Sprachen haben klare syntaktische Funktionen mit Subjekt und Objekt. Was wir am Anfang besprochen haben, waren eben syntagmatische und paradigmatische Beziehungen und damit verbundene zwei Operationen. Was waren das? Selektion und Kombination. Gehört zu unserer Sprachausstattung, gehört zu unserer Sprachkompetenz, die wir bei Performen der Sprache immer zu nutzen haben. Und zum Schluss haben wir eben über die Verbstellung als eine der wichtigen Merkmale der Serialisierung gesprochen. Und klausurrelevant habe ich auch erwähnt, auf die Bäume lege ich nicht so viel Wert, es sei denn, es handelt sich um ambike, also auf zweifacher Weise interpretierbare Sätze. Keine Ahnung, ihr könnt ja auch hier diese Adresse hier aufschreiben, clarino.uib.norwegen, ines.xli.web und dort vielleicht ein bisschen rumexperimentieren und irgendwelche Sätze eingeben, parsen lassen. Und vielleicht wäre natürlich diese Feature-Struktur, kann man nur verstehen, wenn man auf der Seite nochmal das Buch Lexical Functional Grammar hat, weil die Notationssystem ist da nochmal erklärt. Ganz sicher gibt es hier auch als Documents da hinten auch noch die Notationserklärung. Damit ist dieser Block Syntax abgeschlossen. Hier ist ein Handout und das Handout ist mehr als man für Klausur braucht, aber wenn man das hinter euch irgendwie sich damit auseinandergesetzt hat, dann ist man für Klausur, für den gesamten Block, Themenblock, am besten vorbereitet. In diesem Sinne haben wir nächste Woche ist die letzte Vorlesung. Bis dahin habe ich das Kompendium hochgeladen und ja, dann können wir alle in die Ferien gehen. Dann bis nächste Woche.